gutes Preis-Leistungs-Verhältnis beim Hausbau ist eigentlich das, wo viele wirklich drauf aus sind. Und natürlich kann man das einmal über die Baufirma erreichen, aber das ist längst nicht alles, sondern man kann das Haus eigentlich von Anfang an, indem man smarter plant oder da ein bisschen clever über die Planung und die Bestandteile des Hauses nachdenkt, kann man ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen. Und genau das schauen wir uns heute an und damit herzlich willkommen zu Hausbautipps. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja immer, was bezahle ich für die Leistung, die ich bekomme? Ja, und wenn die Leistung, die ich bekomme, eigentlich höher ist als das, was ich bezahle, dann ist es eigentlich ein gutes Verhältnis. Und ich habe euch heute mal 10 Punkte mitgebracht, wodurch man das Preis-Leistungs-Verhältnis von einem Haus steigern kann, ohne dass man jetzt, wie gesagt, die Unsummen dann dafür ausgeben muss. Also was sind so die Dinge, die wirklich gar nicht so viel kosten, aber viel bringen? Und die schauen wir uns heute mal an. Ich habe mal 10 Punkte, wie gesagt, mitgebracht. Da gibt es sicherlich noch sehr viel mehr. Ja, aber nur, dass ihr mal so einen ersten Anhaltspunkt habt, was dafür für Themen sind. Fangen wir mal mit Tipp Nummer 1 an, nämlich eine große Festverglasung plus Terrassentür statt einer Hebeschiebetür. Spart in der Regel so 3.000 bis 5.000 Euro ein, je nachdem, wie groß man die Hebeschiebetür machen würde. Aber der Mechanismus ist einfach sehr viel günstiger, ne, eine große Festverglasung zu haben, plus eine Terrassentür. Und am Ende des Tages bringt es genauso viel Licht in den Wohnbereich, ja, wie die große Hebeschiebetür. Der einzige Nachteil ist, dass man die Hebeschiebetür halt komplett aufschieben kann, was man mit einer Festverglasung nicht kann. Aber auch da muss man halt wieder ein bisschen überlegen, was man will. Ne? Wenn man im Sommer dann auf der Terrasse grillt, will man ja eh nicht, dass der Grillgeruch da komplett reinzieht oder dass Insekten dann im Sommer reinfliegen. Also wie oft hat man denn wirklich die Hebeschiebetür komplett geöffnet? Ist halt so ein bisschen die Frage. Die könnt ihr euch mal stellen. Und wie gesagt, ich sehe eigentlich dieses Preis-Leistungs-Verhältnis aus großer Festverglasung mit Terrassentür, also normale Terrassentür, ist wirklich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um das Preis-Leistungs-Verhältnis zu verbessern. Und dann muss es vielleicht am Ende gar keine Hebeschiebetür sein. Ja? Punkt Nummer 2 sind die Kunststoff-Alu-Fenster. Haben wir hier auf dem Kanal auch schon öfter mal genannt. Für mich haben die einfach so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, weil sie im Gegensatz jetzt zu Holz-Alu-Fenstern, die gleich mal so 25.000 oder 30.000 Euro mehr kosten, ja, kosten die nur 9.000 bis 10.000 Euro mehr als normale weiße Kunststofffenster. 10.000 Euro immer noch viel Geld, allerdings, wenn man jetzt die Rechnung macht, dass die meisten Leute sowieso farbige Kunststofffenster haben möchten, dann ist der Aufpreis gar nicht mehr so hoch, weil die farbigen Kunststofffenster, die kosten auch schon 3.500 Euro Aufpreis. Dann ist der Unterschied zu den Kunststoff-Alu-Fenstern, die dann außen ja auch die farbige Aluminiumschale haben, gar nicht mehr so hoch. Ja, also fürs ganze Haus vielleicht 2% der Bausumme oder zwischen 1 und 1,5% der Bausumme, je nachdem, wie groß man baut. Ja. Aber so viel Unterschied ist es dann im Endeffekt gar nicht mehr. Dafür, dass man aber A, einmal auch die farbigen Fenster hat und B, halt diese witterungsbeständige Aluminiumschale außen, die halt wirklich sehr viel bringt. Und da habt ihr nie mehr Ärger damit. Ja. Also von dem her ist das was eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis des Hauses wirklich verbessert. Und vielleicht, wie gesagt, müssen es gar nicht die Holz-Alu-Fenster sein, die dann gleich nochmal sehr viel mehr kosten. Sondern das Preis-Leistungs-Verhältnis liegt dann meistens bei dem, was so in der Mitte liegt. Ne? Und das ist, glaube ich, immer eine schöne Möglichkeit, was ihr einfach mal bei den Firmen anfragen könnt. Und wenn ihr merkt, am Ende kommt es jetzt doch auf diese 6.000, 7.000 Euro Unterschied an, dann ist ja okay, dann kann man es ja auch rausnehmen. Aber es wäre einfach für das Haus schon ein Vorteil. Punkt Nummer 3. Holzfaserdämmung im Dach, Mineralwolldämmung in der Wand. Das ist so, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis her eigentlich am besten ist, weil dann habt ihr im Dach zum einen die Holzfaserdämmung, die mehr Masse mitbringt und halt für den Hitzeschutz im Sommer wirklich gut ist, weil im Sommer habt ihr ja die direkte Sonneneinwirkung, die direkte Hitzeeinwirkung aufs Dach. Ja. Bei der Gebäudewand habt ihr sowieso schon, wenn ihr hochwertig baut, eine Holzfaserdämmplatte als Außendämmung, als Putzträgerplatte, ja. Und dann reicht die Mineralwolldämmung in der Wand auch vollkommen aus. Natürlich wäre es jetzt hier nochmal hochwertiger, wenn man auch in der Wand die Holzfaserdämmung verbauen würde, ja, weil es eben nochmal mehr Masse mitbringt und dann wieder nochmal einen Vorteil. Aber wenn wir jetzt auf das Preis-Leistungs-Verhältnis optimieren wollen, dann macht es im Dach am meisten Sinn. Und in der Außenwand ist eine Mineralwolldämmung auch vollkommen in Ordnung und funktioniert, ne, weil die Wand eh schon ein bisschen dicker aufgebaut ist und da ja auch schon eine Holzfaserdämmplatte dann bei den guten Anbietern mit drin ist und so weiter. Ja. Also von dem her ist das die beste Kombination, wenn man die Mineralwolldämmung in der Wand hat und die Holzfaserdämmung im Dach. Und statt der Holzfaser auch noch in der Wand, spart es halt auch so zwischen 5.000 und 8.000 Euro, wenn ihr in der Wand die Mineralwolle nehmt, statt der Holzfaser oder Zellulose oder sowas, ja. Also von dem her, das ist eine sehr, sehr gute Kombination und wenn man auf das Preis-Leistungs-Verhältnis optimieren will, wäre immer das meine Wahl. Dann haben wir Punkt Nummer 4, den Egalisierungsanstrich. Der ist für die Putzfassade, damit die wirklich einfach nochmal langlebiger ist und der Putz länger hält und sich da nicht so schnell schwarze und grüne Flecken und Schlieren bilden. Ja? Und damit sind wir jetzt auch bei einem Punkt, der für das Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich, schon sehr relevant ist, nämlich die zukünftigen Kosten. Weil klar, ich kann ja immer versuchen, jetzt an der Bausubstanz irgendwie zu sparen, aber was bringt mir das, wenn ich dann nach 6, 7 Jahren eigentlich schon wieder Geld in die Hand nehmen muss, um am Haus was zu machen? Sei es an der Regenrinne, am Putz, an irgendwelchen anderen Materialien, die ich austauschen muss und so weiter. Ja, das ist ja alles nicht zielführend, sondern hat ja auch was mit Preis-Leistungs-Verhältnis zu tun, was zukünftig für Kosten anfallen. Ne? Und deswegen würde ich hier immer schauen, dass so ein Egalisierungsanstrich mitgemacht wird. Der kostet am Anfang jetzt ein bisschen mehr Geld, ne? So 3.000 oder 4.000 Euro Aufpreis fürs gesamte Haus. Aber dadurch hat man halt, wie gesagt, wirklich eine deutlich langlebigere Fassade an allen Seiten. Und hat dann, wie gesagt, diese zukünftigen Kosten einfach besser im Griff. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 5, nämlich Bodenbelege, Malerarbeiten und Innentüren bei einer Fertighausfirma oder Generalunternehmer rausnehmen und entweder komplett selber machen oder mit Handwerkern vor Ort. Weil da ist die größte Marge drin oder da steckt der größte Arbeitsaufwand drin, besser gesagt, ja, wodurch die Firmen das halt sehr teuer weitergeben. Und ihr könnt es vor Ort sehr wahrscheinlich günstiger umsetzen, für die gleiche Leistung wahrscheinlich so 10.000 bis 15.000 Euro regelmäßig sparen, ja, teilweise auch deutlich mehr, auch ob ihr, hängt dann von nochmal ab, ob ihr noch was komplett selber macht, ne, dann ist die Ersparnis natürlich noch größer. Aber sowas in der Größenordnung dafür, dass ihr nachher die gleiche Leistung bekommt, ja, und auch das Risiko ja relativ gering ist, weil ihr einfach, das sind ja nur die Finish-Arbeiten, wo jetzt das Maximale, was da passieren kann, es sieht nicht schön aus, ja. Aber das ist jetzt nicht für die Bausubstanz relevant oder dass nachher irgendwelche Feuchtigkeitsschäden geben kann oder sowas, ja. Also das Risiko ist relativ gering, wenn ihr das rausnehmt. Und dadurch habt ihr eigentlich so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wieder das Beste dann gemacht, ja. Also Bodenbelege, Malerarbeiten, Innentüren, das sind die Posten, wo man am meisten sparen kann.
Kurzer Break. Die Baukosten zu ermitteln ist am Anfang eigentlich das Schwierigste für so ein Bauvorhaben. Und genau dafür haben wir eine Baukostenübersicht erstellt mit über 100 Positionen zu den Baunebenkosten und zu den Hausbaukosten an sich, sodass ihr wirklich mal einen Überblick dafür gewinnt, welche Posten gibt es denn eigentlich und wie bringe ich die in Erfahrung, damit ihr seht, was wird euer Bauvorhaben am Ende wirklich kosten. Das ist eine der vielen Checklisten, die wir über die Jahre entwickelt haben und die findet ihr bei uns im Shop auf fertighausexperte.com. Oben einfach auf Preise klicken und dann findet ihr da alle Checklisten, die wir anbieten, inklusive der Baukostenübersicht. Und es sind wahrscheinlich die besten 5 Euro, die ihr für euer Bauvorhaben investieren könnt. Und damit zurück zum Video.
Dann kommt der Punkt Nummer 6 und da ist es natürlich auch die Baufirma wählen nach Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kann es durchaus Unterschiede geben, ja. Und das ist halt immer von dem abhängig, was ihr bauen wollt. Aber hier zählen auch wieder so Dinge rein, wie zum Beispiel die Bauzeit, ja. Eine Firma mit einer kürzeren Bauzeit hat gegebenenfalls das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis, weil er bei einer anderen Firma vielleicht aufgrund der Bauzeit in Bereitstellungszinsen lauft, ne, die ein paar tausend Euro ausmachen oder weiterlaufende Miete, ja. Wenn ihr beim einen ein halbes Jahr früher im Haus seid, dann müsstet ihr theoretisch das halbe Jahr, was ihr sonst noch Miete bezahlt, ja, was ihr jetzt bei einer anderen Firma an längerer Bauzeit hättet, bis ihr ins Haus könnt, müsstet ihr ja gegenrechnen. Also das hat ja auch was mit Preis-Leistungs-Verhältnis zu tun, weil es immer auf die Gesamtkosten ankommt, ja. Und so muss man bei der Wahl der Baufirma auch auf verschiedene Punkte schauen, ja, und nicht einfach nur grundlegend auf den Preis, ne, wo man dann das Gefühl hat, ja, wir alle bauen ja ein Haus, aber an sich gibt's da halt schon große Unterschiede und es gibt einfach so Faktoren drumherum, die das Preis-Leistungs-Verhältnis dann nochmal besser machen, obwohl man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, ja. Punkt Nummer 7, ein Satteldach. Wenn man preis-leistungstechnisch gutes Haus bauen möchte, dann ist ein Satteldach eigentlich immer das Dach der Wahl, weil es halt die günstigste Dachform ist, aber gleichzeitig halt auch die Vorteile bringt, dass es sehr viel Fläche für PV Photovoltaik bereitstellt, ja, zumindest wenn die Ausrichtung des Hauses nach Süden natürlich ist, dann habt ihr damit eigentlich das Maximum an Fläche rausgeholt, ja. Plus ihr habt eine gute Staumöglichkeit unter dem Dach, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber wenn man zum Beispiel dann auf Bodenplatte baut, kann man halt wirklich auch noch Stauraum unter dem Dach generieren, was jetzt bei einem Pultdach, Flachdach oder auch bei einem Walmdach wirklich nur eingeschränkt funktioniert, weil ein Walmdach meistens so ein Binderdachkonstruktion ist, wo man dann gar nicht so viel Platz hat in der Regel, ja, wo so viele Querverstrebungen sind, dass es gar nicht so gut möglich ist, da wirklich Dinge zu lagern. Ja? Und deswegen ist eigentlich ein Satteldach die preis-leistungstechnisch beste Option. Ob die einem natürlich optisch gefällt und so weiter und ob man das in dem Bebauungsplan, in dem ihr seid, überhaupt darf, und das steht wieder auf einem ganz anderen Papier. Ja? Aber wenn wir nur aus Preis-Leistungssicht denken würden, dann wäre ein Satteldach auf jeden Fall die Wahl. So, Punkt Nummer 8. Ein Warmdach statt ein Kaltdach zu wählen. Was ist ein Warmdach? Ein Warmdach, da werden wirklich die Dachschrägen gedämmt, also die Dachsparren, ja. Während bei einem Kaltdach wird nur die oberste Geschossdecke gedämmt und das Dach an sich ist nicht gedämmt, also da oben ist dann entweder im Winter kalt oder im Sommer heiß. Und warum hat jetzt das Warmdach ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis? A, weil man dann wirklich das Dach als Stauraum nutzen kann, ne, weil es nicht temperaturabhängig ist, sondern da oben habt ihr dann immer eine gleichbleibende Temperatur. Und B, hilft es natürlich für den Hitzeschutz auch nochmal, weil dann ist die Geschossdecke gedämmt plus das Dach. Ja, dann habt ihr zwei Schichten, die für den Hitzeschutz natürlich relevant sind. Aber am Ende des Tages kostet natürlich ein Walmdach auch wieder ein Stückchen mehr. Es gibt Anbieter, die bauen standardmäßig schon immer mit Warmdach natürlich. Es gibt Anbieter, die bauen standardmäßig mit einem Warmdach und viele andere eigentlich bauen die meisten eher mit einem Kaltdach. Da müsste man dann den Aufpreis anfragen und auch wichtig die Belüftung klären. Also am besten so eine Zwangsentlüftung, ja, so eine Belüftungsanlage, wie man es bei innenliegenden WCs kennt. Das ist halt für ein Dach wirklich wichtig oder für ein Warmdach, weil sich da natürlich dann auch, also das muss halt einfach belüftet werden, damit sich da kein Schimmel bildet, ja. Aber an sich hat das Warmdach sonst wirklich immer Vorteile, weil man diesen Raum halt einfach nochmal ganz anders nutzen kann, als es beim Kaltdach der Fall ist. Ja, da ist wirklich, da oben hat es 0 Grad im Winter. Ne, das ist, kann man nicht alles lagern. Das muss man einfach wissen. Und wenn man sich jetzt ausmalt, ja, ich baue auf Bodenplatte und dann will ich ja unterm Dach wirklich Stauraum generieren, damit das alles funktioniert. Ja, aber dann muss man wirklich gucken, was habt ihr für ein Dach und wie plant ihr das Ganze. Und nicht, dass man hinterher wieder die böse Überraschung hat, oh, jetzt ist das ein Kaltdach und eigentlich kann ich da oben gar nicht lagern, was ich wollte. Ja? So, dann haben wir Punkt Nummer 9, Fliesenformate. Auch da kann man ja überlegen, wenn man jetzt ein bisschen mehr möchte als diese normalen 30x60 cm Standardformate, ja, sondern ein bisschen größere Formate haben möchte, dann vielleicht nicht gleich auf die 90x90 cm Fliesen zu gehen oder noch größer, weil die werden halt auch einfach im Verlegen so enorm teuer, weil man dann vielleicht 2 oder sogar 3 Fliesenleger braucht, um die Fliese sauber verlegen zu können, dann ist es sinnvoller, vielleicht auf so ein Mittelformat wie 60x60 Fliesen zu gehen. Ja, wirken auch optisch schön groß, aber sie kosten halt im Verlegen noch nicht so viel wie dann die 90x90 Fliese, ja, oder die 60x90 Fliese. Und das sind so Sachen, da kann man so gucken, findet man da so den Mittelweg, ja, und hat dann vom Preis-Leistungs-Verhältnis her einfach nochmal mehr rausgeholt, weil es schon größere Fliesen sind, also der kleine Standard. Aber vielleicht noch nicht so das ganz Riesige, was es vielleicht am Ende auch nicht unbedingt sein muss. Ja? Also da lohnt sich schon mal drüber nachzudenken, auch in welchen Räumen will ich das vielleicht unbedingt haben und wo ist es mir dann nicht so wichtig. Das kann fürs Preis-Leistungs-Verhältnis des Hauses schon wirklich was ausmachen. Ja? Und dann haben wir noch Punkt Nummer 10. Natürlich die Architektenplanung, ja, damit sich einfach dann vielleicht 130 Quadratmeter auch so anfühlen wie 140 oder 150. Ja. Vielleicht gibt's wirklich clevere Lösungen, gerade für eure Grundstückssituation, wie man das Haus einfach ein bisschen kompakter machen kann, weil an der Stelle sei einfach nochmal gesagt, dass jeder Quadratmeter, den ihr mehr baut, irgendwo 2.500 bis 3.000 Euro wert ist, ja. Man kann jetzt ja, wie gesagt, wenn man das Haus jetzt nur 5 Quadratmeter kleiner machen würde, kann man keine 3.500 Euro ansetzen, weil ja die Heizung wird nicht kleiner, ja, ihr habt nicht ein Bad weniger, ihr habt sehr wahrscheinlich auch nicht unbedingt mal ein Fenster weniger, ja, weil ja auf diese Fensterfläche bleibt einfach der Raum dann, oder die Fenster bleiben gleich, man macht nur den Raum ein bisschen kleiner, ja. Deswegen kann man nicht 1:1 diese Kosten ansetzen, wie man sie sonst hochrechnen würde, sondern es sind wahrscheinlich eher so 2.500 oder 3.000 Euro. Aber wenn ihr 5 Quadratmeter einspart, sind es halt immer noch so 12.000 bis 15.000 Euro, die da an Einsparungen möglich sind. Und wenn ihr sonst keinen wirklichen Verlust in der Qualität habt, dann ist das okay. Und das sind meistens, ich erlebe es gerade ganz, ganz oft in Planungen, dass zum Beispiel so ein Büro, also Homeoffice oder dann auch als Gästezimmer, Hybridzimmer geplant, ja, dass das vielleicht nur 8 Quadratmeter hat. Ja, so 7,5, 8 Quadratmeter. Hauptsache, es ist ein relativ großes Fenster drin und das passt ein Schreibtisch rein. Ja, arg viel mehr braucht man in diesem Raum vielleicht gar nicht. Von dem her lohnt sich's mal so über die Raumgrößen und sowas ein bisschen nachzudenken. Und da ist halt ein Architekt jemand, der einem wirklich mal verschiedene Optionen geben kann. Weil Architekten sind halt einfach Leute, die sehen 20, 25 Planungen pro Jahr, die sie machen, ne, und reden da mit verschiedenen Leuten, sehen verschiedene Grundstückssituationen und so weiter und können dann wahrscheinlich einfach immer noch mal einen besseren Input geben, um euch einfach die Ideen zu geben, weil ihr müsst ja nachher entscheiden, was ihr wollt. Es wird ja euer Haus, ja. Und ein guter Architekt kann euch da aber den Input geben, damit ihr vielleicht noch mal eine Idee habt, wie man sowas umsetzen kann oder wie man das Haus vielleicht von der Gesamtfläche ein bisschen kleiner machen kann, um aber trotzdem dann Stauraum zu haben, das Arbeitszimmer zu haben, das ihr wolltet, die Kinderzimmer zu haben, die ihr wolltet und so weiter, ja. Also, aber da eine clevere Lösung zu finden, kann fürs Preis-Leistungs-Verhältnis von einem Haus enorm viel ausmachen. Und dann sind diese 5.000, 6.000, 7.000 Euro, die man in den Architekten am Anfang investiert, eigentlich eine sehr gute Investition, wenn am Ende des Tages da 12.000 oder 15.000 Euro Baukostenersparnis dabei rauskommen, ja. Weil die ziehen sich ja durch alles. Wenn ihr das Haus nur 5 Quadratmeter in der Grundfläche kleiner machen könnt, dann habt ihr auch schon wieder weniger Bodenplatte, weniger Erdarbeiten und so weiter. Und das ist ja alles ein größerer Garten, der übrig bleibt. Klar, bei 5 Quadratmetern klingt das jetzt alles nicht nach viel, aber Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt einfach dann besser. Gerade wenn ihr, weil wir hier beim Satteldach waren und das eigentlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, wenn ihr ein Satteldach bauen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir. Wir haben nämlich eine Satteldach-Checkliste entwickelt, wo wirklich super viele Punkte, gerade auch dieses Thema Warmdach, Kaltdach nochmal genauer beleuchten. Also wenn ihr da noch Input brauchen könnt und spezifische Tipps jetzt für ein Satteldachhaus, dann meldet euch gerne, dann kann ich euch diese Satteldach-Checkliste gerne kostenfrei mal rausgeben. Die kriegt ihr sonst bei uns im Shop. Aber gerne für alle, die dieses Video jetzt hier bis zum Ende geschaut haben, kriegt ihr gerne diese Satteldach-Checkliste. Und dazu schreibt mir einfach an fertighausexperte.com/kontakt. Und dann schicke ich die euch gerne zu. Und wie gesagt, wenn ihr gerne über euer Bauvorhaben sprechen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir. Da haben wir so ein kostenfreies Erstgespräch, um einfach mal eure Situation zu besprechen, weil jede Situation ist halt einfach individuell. Ja? Eure Ausgangslage ist anders als die vom Nachbarn und deswegen ist für euch vielleicht auch eine andere Vorgehensweise, andere Baufirmen, andere Kosten relevant, ja, als es vielleicht für andere der Fall ist. Und da kann ich gerne nur anbieten, wir sprechen einfach mal drüber. Wir haben halt sehr, sehr viele Erfahrungswerte, weil wir ja schon über 8.000 Bauvorhaben begleitet haben. Und die können wir gerne weitergeben, sodass ihr halt von Anfang an in die richtige Richtung laufen könnt. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns nächste Woche wieder.